Hallo und herzlich willkommen. Habt ihr uns vermisst? Ich habe Tom ein bisschen vermisst als Filmbuddy, denn das ist Dropcast, euer Podcast für Film. Nur für Film. Irgendwie Fernsehen machen wir gar nicht mehr. Keine Zeit mehr
Ja,
zum Fernsehen.
ich hatte auch überlegt, diesmal was mit, also TV reinzunehmen. Also es gab ein paar coole Sachen, die ich geguckt habe, das nicht, aber ich habe mich auch mal nur für, ich habe mich mal nur auf die Filme auch eingelassen. Und ich finde es auch mal richtig schade. Ich moderiere ja montags immer die Sneak und dann gehe ich immer hin und sage so: Ja, hey, ich bin Tom und so, ich habe auch einen Blog und da gibt es so Film-Reviews und Movie-News und so Scheiße. Und dann sehe ich immer so, dann denke ich mir immer so in mein Inneres, irgendwie stimmt das ja zurzeit nicht, aber zum Glück sind wir ja
Siehst du,
zurück.
heute kannst du hinkommen und mit vollem
Ja.
Gefühl sagen, dass irgendwann im Laufe der Woche endlich die neue
Ich mache das heute
Episode.
noch, ich mache das heute noch.
Ja, genau. Ah, super, schade, Leute. Das heißt, wenn ihr abends in der Sneak wart, könnt ihr auf dem Hauseweg schon Dropcast gehört haben.
Hoffe ich,
Wer weiß.
dass ich schaffe.
Heute in der Special-Episode, wir haben uns jetzt 3 Monate lang nicht gesprochen und wir haben beschlossen, dass, weil unsere Filmverhalten so unterschiedlich waren in diesen 3 Monaten, wir uns ein Sommer-Best-of gönnen. Das heißt, was haben wir im Sommer geschaut und geliebt?
Genau,
Und das wollen wir uns ganz kurz vorstellen noch.
ich habe nachgeguckt, 13. Juli war das letzte Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben. Also quasi von diesem Datum an bis ins Jetzt.
Ja, halt direkt vor meinem Sabbatical. Man sieht, ich bin einfach ja, freizeitfaul.
Ist okay.
Weißt du, was ich mache, nachdem ich den Podcast hier heute beende?
Beine hoch.
Nee, ich buche meine Hobbiton-Filmset-Tour.
Ach so, ich dachte, wir wollen es gar nicht machen. Jetzt ist ja doch richtig, richtig so.
Ich mache das natürlich. Ich hatte heute
Ja.
Nacht einen Albtraum davon, dass alles ausgebucht war. Und
Ach so, Julia lebt meinen Traum. Einmal nach Mittelerde.
ich glaube, ich lebe zurzeit jedes Menschen Traum.
Was
Und
zu Hause
danach gehe
sein?
ich in den neuen Wim Wenders-Film, weil ich habe Zeit nachmittags.
Okay.
Und schaue mir eine Anselm Kiefer-Dokumentation an.
Viel Spaß.
Ist gratis wegen Mubigo. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich nicht hingehen.
Ja, so ist es. Aber sonst geht's dir gut.
Na, ich sehe doch blendend aus.
Ja, immer, aber deswegen
Mir geht's sehr
kann ich
gut.
das denn unterscheiden.
Nee, mir geht's ausgezeichnet, mein Lieber. Ich schaue ein bisschen wenig Fernsehen zurzeit. Dafür lese ich absurd viel.
Also reden wir von TV oder reden wir
Wir
allgemein?
reden einfach von allgemein. Ich habe also in den letzten 2 Wochen 2 Filme oder so geschaut.
Okay. Wie
Aber
viel? Weil
gestern waren wir im Kino, im Cinema Transtopia, tolles politisches Kino in Wedding und haben einen Film aus Indonesien geguckt, Before, Now and Then, war letztes Jahr auf der Berlinale. Ganz stark. Irgendwie so ganz atmosphärisch und dicht. Und ich merke es immer mehr, atmosphärische Filme. Und die letzten beiden Filme, die ich euch heute vorstelle, gehören so ganz hart in die Es ist Herbst, wir brauchen
War der nicht, der
Atmokategorie.
Film kommt mir so bekannt vor, war der nicht beim Ding sogar dabei, hier bei dem, Box Office Around the World, dem Filmfestival?
Weiß ich nicht, kann natürlich sein, weil wie so viele Filme aus Indonesien hast du ja im Prinzip nicht. Und die Regisseurin wird gerade als der Star gehypt.
Okay,
Die
okay,
3 Filme, die sie bisher gemacht hat, waren alle extrem beliebt, weil sie so eine,
okay.
ja, immer einen starken, interessanten Standpunkt hat zu ihrem Land.
Ja, so
Gut.
ist es.
Wann warst du das
Wundervoll.
letzte Mal im Kino? Was hast du als letztes geschaut?
Vielleicht letzt geguckt, was Indisch ist auf jeden Fall, weil
Surprise!
ich weiß nicht mehr, was war denn das? Doch, Mission Raniganj am letzten Wochenende. Also das davor, dieses Wochenende war mal nichts.
Und
Aber
nächstes Wochenende geht ihr natürlich 3,5 Stunden Killers of the Flower Moon schauen, nehme ich
naja,
mal
gar
stark an.
keine Zeit dafür.
Martin Scorsese.
Es kommt Leo am Donnerstag raus. Es kommt am Samstag Bhagavan Kesari, den wir moderieren müssen. Dann noch weitere Leo-Vorstellungen am ganzen Wochenende. Dann kommt Montag ein Punjabi-Film, den wir moderieren. Dann kommt Dienstag Ganapat. Dann kommt am Mittwoch Ghost. Und ja, am Donnerstag Tiger Nagasawa Rao oder irgend sowas.
Werbeblock Masala Kraut, Ende.
Ja, du siehst, also.
Abgewandt. Und da fragst du dich, warum wir so schlecht gepodcastet haben. Ich glaube, es liegt gar nicht an mir, es liegt an dir.
Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar.
Na, ich gehe auf jeden Fall nächste Woche in Martin Scorseses Film, ist nämlich Mubi-Go-Film der Woche. Und dann gönnen wir uns die 3,5 Stunden. Ist ja ravishing, was man da so hört.
Der kommt doch auch dann auf Apple TV, oder wie war das? Oder ist der nicht mehr da?
Stellst mir
Ich
Fragen.
glaube schon, nämlich. Deswegen ist die Frage, ob man den zu Hause guckt, weil 3,5 Stunden.
Aber weißt du, nachdem ich Jean Dielmann durchgehalten habe, hatte ich eigentlich alles durch.
Okay, gut. Dann, unser erster Film ist
Let's
was?
go. Barbie!
Okay,
Yes.
kick it.
Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, meine lieben Podcast-ZuhörerInnen, war ich natürlich voller Vorfreude auf diesen Film, Greta Gerwigs neuen dritten Regiefilm. Dritter? Ja, dritter. Und mittlerweile sind ja die Meinungen, glaube ich, relativ viel auseinandergegangen. Ich hatte ein Glück für ein wahnsinnig gutes erstes Screening. Wir waren im Zoopalast und es war voll und alle waren schick gekleidet. War ja auch so ein globales Phänomen. Und es war einfach stark. Worum ging es? Also, pass auf. Barbie, die Puppe, hat Todesgedanken und Zellulite. Und seitdem ist in der bunten, perfekten Barbie-Welt nichts mehr richtig. Alles ist angeschlagen. Barbie macht sich also auf den ultimativen Quest herauszufinden, was da los ist. Warum ist sie plötzlich nicht mehr ihr fröhliches Selbst, sondern düster. Die Dinge gehen schief für sie. Ken begleitet sie in die reale Welt. Und in der realen Welt ist alles irgendwie anders. Männer und Pferde haben die Macht. Und sie wird Opfer von Sexismus und Unsicherheiten und findet dann aber heraus, warum ihr Leben in der Barbie-Welt schiefläuft. In der Barbie-Welt ist mittlerweile alles auch anders, denn Ken ist zurück und hat einige Ideen des Patriarchats mitgebracht. Mhm. Ja, was habe ich? Ich habe den Film zweimal gesehen und ich habe dem Film zweimal 5 von 5 gegeben. Ich sage es mal so. Nicht, weil ich finde, dass es der beste Film des Jahres gewesen ist, sondern weil ich finde, dass der Film zum einen extrem gut aussieht und es war Sommer. Ich hatte einfach Bock auf Ästhetik. Das Set-Design ist der Wahnsinn. Es ist alles von Hand gebaut. Nichts ist CGI, was man in diesem Film sieht. Sie haben sich ganz cute Herausforderungen gesetzt, wie in Barbie-Welt darf kein Schwarz-Weiß-Graut vorkommen. Es müssen alles Farben sein, die nicht in dieses Spektrum gehören, zum Beispiel. Und dann hat man natürlich diese tollen Performances von all diesen Frauen plus, aber auch von Ryan Gosling, dem heimlichen Kandidaten für bester Nebendarsteller Oscar 2024.
Okay.
Na, Robert Downey Jr. kann schon mal einpacken, die Taschentücher, wenn er kommt. Und es machte einfach wahnsinnig viel Fehl. Und ich habe auch gedacht, klar, der Feminismus wird jetzt nicht super frisch und wird auch nicht jeden ansprechen. Und das ist jetzt nichts, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was einen noch arg vom Hocker haut. Aber soll es auch nicht, weil es ist ein Familienfilm. Es war auch als Familienfilm immer gedacht. Also ich saß immer in allen Kinos, auch waren auch 12-Jährige mit dabei, waren 15-Jährige mit dabei. Und das finde ich, dann reicht das auch. Es war amüsant und es hatte ein bisschen Gravitas und es hat verdammt gut ausgesehen. Und mehr habe ich von dem Film zum Beispiel nie verlangt und deswegen war ich vollkommen glücklich.
Tja. Wir hatten ja vorhin über Bewertung geredet. Wahrscheinlich war das bei den Leuten, die Mission Impossible geguckt haben, ähnlich.
Ja, stimmt.
Ja, das mal eine andere Sache. Also,
das Interessante ist natürlich hier, man hat Greta Gerwig, die war vorher ein Indie-Liebling. Mir geht jetzt so, was ist das gewesen? Warner Brothers? Ich weiß gar nicht. Aber auf alle Fälle Hardcore-Mainstream, große Produzentenfirma dahinter. Und natürlich haben die auch kämpfen müssen um viele Dinge, die ihnen wichtig sind. Und das Ultige ist, wenn man im Nachhinein hört, warum haben die gekämpft, zum Beispiel um die Szene, wenn Barbie in dem Bushäuschen sitzt und dieses Mini-Gespräch mit dieser älteren Frau führt, was irgendwie wichtig ist, weil es zeigt, dass Barbie einen ganz anderen Blick auf Frauen eben hat. Diese Szene war tatsächlich ein Streitgespräch und hätte fast zum Bruch geführt zwischen Greta Gerwig und Warner Brothers. Und das finde ich schon total interessant. Also ich finde die ganze Folklore um diesen Film herum, also ne, dieses riesige Marketing damals, also es war einfach heftig. Das tut dem Film auch irgendwie gut.
Ja, also ich fand es auch sehr unterhaltsam. Will Ferrell war natürlich auch super.
Ich habe gesagt, im Prinzip hat Will Ferrell seinen Charakter gespielt wie Buddy der Weihnachtself, der jetzt 20 Jahre lang in der echten Welt auch leben musste und nicht mehr am Nordpol sein durfte.
Aber ich muss auch sagen, du hast ja Ryan Gosling so gelobt. Ich fand, Ryan Gosling war halt wie immer Ryan Gosling. Es war jetzt nichts. Cooking, ich weiß nicht, ob du den Skit kennst mit Will Ferrell auch wieder, Knife Guys. Oh, war er halt so. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Sagen ja viele Leute, er ist ja hölzern. Das mag in einigen Rollen vielleicht gut klappen, aber ich war jetzt, also würde jetzt nicht sagen, er kann von mir aus eine Nominierung kriegen, aber was er den gewinnt, weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, es geht ja eher darum, also ich persönlich bin ja eh immer dafür, dass mehr Comedy-Rollen Nominierungen bekommen. Ich finde, also immer dieses schwere Zeug, ganz ehrlich. Und da bin ich ja auch eh dagegen, dass irgendjemand noch eine Nominierung bekommt, weil er irgendeine historische Person adäquat gespielt hat. I don't give a shit, if jemand aussieht wie fucking Winston Churchill. Dann guck euch eine Dokumentation an.
Bin ich dabei. Jedenfalls, eine wichtige Frage noch. Favorite Barbie und Favorite Ken?
Oh Gott. Ich bin so schlecht mit Namen, ne? Ich mochte den Ken natürlich, der jetzt Dr. Who wird.
Achso, ein Kutikatwa?
Ja. Fand ich super. Und dann mochte ich eigentlich am liebsten Ellen, muss
Ellen,
ich sagen.
Ja, Ellen war auch groß, ja.
Ellen war mein Lieblingsken. Ja. Und meine Lieblings-Barbie, ja, klar, Kate McKinnon. Weird Barbie.
Kate McKinnon, okay. Ich glaube, ich bin bei Issa Rae und bei John Cena. Als Gastauftritt aber. Ja. John Cena war schon groß.
Issa war super. Ach was, und ach, ich mochte auch, dass wieder schon anfängt mit diesem Lizzo-Song und dann hast du diesen gleichen Song später nochmal, aber irgendwie ist alles slightly off.
Ich habe ja gedacht,
der letzte Talk about Lizzo.
Ja, ja, okay, gut.
Okay. Also wie gesagt, ich finde es zwar ein richtig guter Sommerfilm und es wird auch in die Annalen der Sommerfilme eingehen.
Definitiv. So, das
muss ich werden wir in 10 Jahren noch ganz locker gucken können. Und klar werden wir uns über bestimmte Sätze schämen, aber das soll auch so sein. Ich finde, man soll auch merken, dass sich Feminismus verändert und dass wir plötzlich andere Dinge wichtig finden. Ich schäme mich auch über bestimmte Sätze, die ich bei Die Hard höre und trotzdem ist es noch der Lieblingsweihnachtsfilm von allen.
Ja, so ist es. Ja, jedenfalls, du sagst 5 von 5, ich sag 4 von 5 und Letterboxd insgesamt sagt?
Sagt 4 von 5.
There you go.
4,0.
Perfect. Alright, dann. Geht's gleich weiter, ich hab's ja schon angesprochen. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, ist das Finale, das grande Finale hier der Mission Impossible-Reihe und wird auch Zeit, dass es mal vorbei ist. Ich meine, ich muss sagen, es macht Spaß, es ist so James Bond-mäßig halt, ne? Da darf man auch nicht zu viel erwarten, dann kann man auch unterhalten werden. Ne? Wenn man da jetzt, wie gesagt, Gravitas erwartet, ist das vielleicht fehl am Platz. Aber es ist sehr unterhaltsam. Also Tom Cruise macht wie immer eine gute Figur, aber auch die ganzen neuen Charaktere, die dabei sind, wie Pom Clementine zum Beispiel, fand ich auch sehr cool drin. Und Vanessa Kirby war wieder als Gastauftritt da, die ja schon mal da war und so. Auch den neuen Bösewicht, der war auch sehr cool. Esai Morales gespielt, also der spielt Gabriel, den kennt man auch, glaube ich, aus Serien und auch so aus Filmen, so eher so Nebenrollen. Aber war sehr cool. Die Story ist halt wieder der gute Ethan muss halt die Welt retten. Ne? Also es gibt wieder eine böse Waffe. Und diesmal ist es so ein bisschen AI-mäßig, die da das Umwesen treibt und die Welt an den Abgrund zwingt. Und er muss natürlich machen und tun, was er kann. Und dann gibt es natürlich den einen oder anderen Twist und die ein oder andere schöne Action-Szene, die sehr viel Spaß macht. Und und natürlich auch ein paar aufopferungsvolle Momente der Mitschreiter.
In die Waffe AI ist es dann nicht der Bösewicht eigentlich AI?
Nicht so direkt, weil...
Und kann man gegen Artificial Intelligence wirklich mit Gewalt vorgehen?
EMP.
EMP, aber da musst du das ganze Internet aussetzen.
Elektromagnetischer Impuls, nein.
Da gibt es irgendeinen besonderen Server wahrscheinlich, wo die AI drauf liegt, ne?
Richtig, genau. So
natürlich, so funktioniert AI.
Aber das ist, die ist auf eine am Anfang fängt es auf dem U-Boot an, sagen wir mal so.
Das heißt, es ist Mission Impossible, die Science-Fiction-Version.
Ja, ja, ja. Also man könnte sagen, es ist das schlechtere The Creator, würde ich jetzt nicht sagen.
Was soll denn der schlechte The Creator sein?
Über den müssen wir am Ende trotzdem noch ganz gut sprechen. Aber gut.
Ja, da war ich ja, ich bin die Person aus all...
Also ich war auch nicht, super hinweg.
Gut, ich war auch krank an dem Tag.
Wir reden am Ende nochmal drüber, bitte.
So, Lieblings-Action-Szene. Was passiert? Was ist der crazieste Stunt? Come on, tell me. Kannst du dich an irgendwas überhaupt erinnern? Oder verwischen mittlerweile alle bestimmt Possible-Filme so vor dir?
Nee, gar nicht. Nee, das ist nicht so. Es ist schon Fast and Furious-mäßig cool, wieder mal. Und ich glaube die Fahrt durch die Stadt, wo sie wirklich an den anderen Ort gehen. Also es gab viele coole Action-Pieces. Es gab eine
durch welche
Wüste,
Stadt?
Ich glaube Rom auch. Ach. Ich glaube, es war auch Rom. Und oder Frankreich? Nee, ich glaube Rom. Und ja, jedenfalls sieht es auch sehr cool aus.
Paris, Rom, Hauptsache Spanien.
Richtig, richtig. Lauda Matthäus oder nee, Andreas Möller war das. Und apropos, ich habe gesehen, es gibt Ted Lasso-Socken, wollte ich dir nochmal erzählen.
Ted Lasso was?
Schönen Gruß an Frankie. Ted Lasso-Socken. Von Stock.
Fun Fact, in Richmond ist Ted Lasso-Tourismus gar nicht so groß, wie man erwarten konnte.
Naja, jedenfalls coole Action-Szenen, die alle wirklich echt gut waren. Das kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Aber natürlich jetzt nicht die weltbewegendste Story. Aber gut, deswegen, wenn man Erwartungen hat und diese werden erfüllt und das tut der Film, ist das natürlich auch ein spaßiges Unterfangen. Ich habe, glaube ich, auch 4 von 5 gegeben da, oder?
Oder was? Woher soll ich das wissen?
Ich dachte, du hast Letterboxd vor dir.
Letterboxd, kann ich dir sagen, hat insgesamt 3,8 gegeben. Wenn du also 3,5 oder 4 gegeben hast, bist du in der Nähe des Durchschnitts, mein Freund.
Ja, siehst du. Durchschnittsgucker hier.
So wie ich dich kenne, würde ich sagen, hast du 4 gegeben.
Ich glaube, ich auch. Ich war unterhalten. Das war jetzt nicht total krass, aber auch, ich suche jetzt, egal.
Ich habe wirklich bei Mission Impossible, ich habe ja den allerersten gesehen, damals in einem Alter, wo ich sehr empfänglich dafür gewesen bin. Und dann habe ich, glaube ich, den dritten gesehen, wo, der Teil, 4. wo sie ständig irgendwelche Masken abziehen. Mhm. Und da dachte ich mir so,
gibt's immer noch.
Das ist so dämlich. Halt's kaum aus. Und es war dann mein letzter. Und ich weiß, es ist, glaube ich, der schlechteste der ganzen Reihe.
Der zweite oder was? Mhm.
Zwei oder drei müsste das sein. Und ich vielleicht irgendwann, ich müsste ja erstmal noch den letzten James Bond schauen. Irgendwie Actionfilm, ich kann das nicht mehr so gut.
Ist okay.
Ich dachte auch bei The Creator war ja für mich das Hauptproblem, dass das ein Actionfilm war und kein Science-Fiction-Film.
Okay, wir schieben das jetzt ganz kurz ein. Ich muss sagen, The Creator sah unglaublich geil aus. Typografie und alles, die ganze Design, unglaublich geil. Aber null Story und null Sense. Worldbuilding war leider zu minimal. Was war los?
Warum nennst du auch einen Film The Creator, wenn du ihn eigentlich um den Destroyer handeln lässt und dein Creator irgendwie, gut. Mhm. Wenn sozusagen die uninteressante Figur die Main Story kriegt. Ihre Story wäre so interessant gewesen. Es wäre so ein interessanter Film gewesen, weil dann hättest du nämlich auch mal ein bisschen was erzählen können über die AI und die Roboter und alles.
Ja, das hätte.
Und was ist eigentlich in Amerika los gewesen in dem Film?
Das ist sinnlos. Tut mir leid, ich habe auch nicht verstanden, warum die jetzt da quasi so einen riesigen Space Laser haben mussten, um irgendwelche Dinge auszumessen. Alter. Scannen kannst du auch ohne, dass man es sieht.
Frank war richtig sauer, weil er fand, dass es ein ganz arg rassistischer Film war. Weil Asien halt immer noch sozusagen Bauern sind, die im Schlamm leben und gar nichts produzieren können. Und wenn, dann produzieren sie AI auch im Sweatshop. Aber die USA hat natürlich so ein Bomben-Riesen-Raumschiff oben im Weltraum. Dass man dann doch irgendwie gefühlt wieder mal relativ leicht zerstören kann. Ja, auch
und
so.
Auch, also,
wo waren die ganzen Leute, die es beschützen
Spoiler
sollten?
Spoiler Alert, by the way, jetzt hier an dieser Stelle. Wo war der EMP an dieser Stelle? Wo war er? Also tut mir leid, die haben einmal diese Knarre mit dem EMP, aber keiner nutzt die gegen diese Roboter. Warum nutzen die Amerikaner keine EMP-Knarre? Was? What the fuck? Egal, das macht Sinn.
Vieles war einfach wirklich komisch. Und auch so dieses, also wie der Plot gebaut war, damit bestimmte Dinge passieren können. Wo ich dachte so, ey, das kann doch mal nicht wahr sein. Dann wird sie die ganze Zeit in diesem Halbschlaf gehalten, nur damit dann ihr Gehirn nochmal gescannt werden können. Warum die andere das macht, ist auch so halb. Also gut, Leute, Plotholes in The Creator und keine Philosophie, dafür wahnsinnig viel Geballer. Ja. Wenn man gerne, wenn man einen schönen, richtig gut aussehenden Actionfilm sehen will, The Creator ist euer Film. John David Washington war wie immer.
Ich fand alles sehr hübsch aus. Die Story, bei mir war nur die Story so bescheuert.
Ja, Gemma Chans Charakter möchte ich nicht drüber reden.
Okay.
Mother!
Okay, Past Lives.
Ich komme direkt zu einem der heißesten Oscar-Kandidaten für bester Film. Past Lives von Celine Song, ein Debüt. Mhm. Ein Triptych von der Liebe.
Hast du nicht gesagt, du fandst ihn nur so okay?
Ich fand ihn auch nur so okay. Aber ich bin ja nicht die, also... Ich habe gerade im Podcast gehört, sehr schön ein Interview von Celine Dion mit IndieWire. Danach dachte ich so, ich muss den Film ein drittes Mal schauen. Ich habe ihn auch schon zweimal gesehen. Weil die Autorin und die Regisseurin / Autorin wahnsinnig viel Liebe in diesem Film steckt. Und ich glaube, das habe ich schon gemerkt. Aber ich könnte noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Worum geht's? Es geht um eine alte Kinderfreundschaft zwischen Nora und Hae-sung, zwei koreanische Kinder. Und im ersten Teil des Filmes lernen wir so ein bisschen deren Kinderfreundschaft kennen. Deren Eltern, also die Eltern von Nora, möchten gerne nach den USA emigrieren, tun das dann auch. Und so trennt sich eben diese Freundschaft. Im zweiten Teil lernen sie sich erneut kennen als Mitte-20-Jährige. Und zwar führen sie eine Skype-Beziehung, was zu einigen der schönsten Szenen irgendwie auch führt, weil dieses sich nahe sein, dieses vermeintliche sich nahe sein, weil du die ganze Zeit miteinander skypst und die ganze Zeit miteinander schreibst. Und in Wirklichkeit bist du dir aber nicht nah.
Emotionale Intimität.
Exakt, also eine Scheinintimität. Total interessant.
Aber willst du das Scheinintimität sein? Ich meine, du kannst ja auch intim sein, indem man sich so Geheimnisse anvertraut, sag ich mal jetzt. Und
absolut, also absolut. Und trotzdem, ich glaube aber, wenn du verliebt bist, dann brauchst du den Körper der anderen Person. Irgendwie auch auf gewisse Art und Weise. Also zumindest ist das ein bisschen... Ja, möglicherweise. Aber denen hat es gefehlt, zumal natürlich auch in verschiedenen Zeitzonen, ist ja eh immer ein bisschen problematisch. Dann, dann bricht natürlich Skype auch ein bisschen ab. Es sind die Anfang 2000er, das ist übrigens interessant. Am Drehset waren die beiden Zimmer, in denen die beiden sind nebeneinander, aber getrennt. Mhm. Und die Regie-Crew hat die ganze Zeit immer zufällig gestoppt, weil es gerade quasi nicht funktioniert und das Bild freeze und die beiden SchauspielerInnen wussten es nicht und mussten darauf dann immer reagieren. Deswegen fühlt sich das alles sehr echt an. Wer auch von euch immer schon 2004 schon geskypt hat, der weiß, wovon ich spreche.
Der letzte Teil, da war ich in den USA, da musste ich mit meinen Eltern immer skypen.
Schau doch mal, weißt du, wie das war. Und der letzte Teil, und das ist tatsächlich, finde ich, ein Oscar-bester Filmteil, der spielt in den 30ern von den beiden und Heesung kommt nach New York, um Nora zu treffen. Und wie die sich als Erwachsene in Echtzeit begegnen. Da sind so viele, so gute Szenen, das haut einen wirklich vom Hocker. Vor allen Dingen, weil das Problem ist, Nora ist verheiratet. Die ist nicht frei. Mhm. Die kann ihren Gefühlen, die sie vielleicht hat oder nicht hat, das ist so ein bisschen, was man dann eben so sieht, eben nicht einfach nachforschen, sondern sie ist in einer glücklichen Ehe auch. Es gibt auch zwischen diesen Ehepartnern ein sehr, sehr schönes Gespräch im Bett, zum Beispiel, was zu meinen Lieblingsdialogen in diesem Film gehört. Und die Schlussszene ist eine der schönsten Schlussszenen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich werde dazu nichts sagen, war eine richtig passend sehr gute Schlussszene. Okay. Also sehr atmosphärisch, der Film war atmosphärisch ohne Ende.
Wir haben ja gesagt, du fandst ihn jetzt nicht 100% 5 von 5 krass, aber was hat denn dir nicht gefallen?
Ich mochte tatsächlich diese lineare Dreiteilung nicht so gerne. Ich hatte nicht so viel Zeit in dieser Kinderwelt gebraucht zum Beispiel.
Okay.
Die kommt später auch in zwei Flashbacks, die Autorin, also ihre Regisseurin auch, beides gemacht hat. Ne? Wenn Celine Song auch richtig rechtfertigt, brauche keine Flashbacks, wenn ein Film so gut gemacht ist wie der. Mhm. Und das hat mich auch gestört, das hat mich auch rausgeholt tatsächlich. Und irgendwas hat mir einfach, mir hat irgendwas gefehlt noch. Also ich glaube, ich musste ein bisschen zu viel selbst tun als Zuschauer an der Stelle.
Warst du ein bisschen faul, ja?
Zum Beispiel Frank war 5-Sterne-Film für den. Der hat ihn ganz arg gefeiert,
Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, Film des Jahres bisher.
Genau, wir kommen ja später zu meinem Film des Jahres noch. Ja, 4,3 auf Letterboxd. Ich habe einmal 4, einmal 3,5 gegeben. Mhm, okay. Beim nächsten Mal gebe ich vielleicht 4,5. Ich glaube, das ist auch so ein Film, Stimmung oder Nicht-Stimmung, ganz wichtig.
Verstehe. Okay. So. Cool. Denn unser nächster Film kommt aus Indien, war ein Blockbuster an den deutschen Kinokassen und auch an den indischen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist nämlich Karan Johars Film. Der ist sozusagen, ich will nicht sagen, der RuPaul Indiens, aber er hat so eine Talkshow, so eine Coffee with Karan nennt es sich. Und da kommen natürlich die Stars immer ein und aus und dann haben die immer so kleine Spielchen und so.
Kommt der RuPaul-Vergleich daher, weil er auch queers.
Ja, genau, aber nur aus dem Sinne, wenn man RuPaul nicht als Drag Queen nimmt, sondern RuPaul als RuPaul. Mhm. Ja, also als sein, nicht sein alter Ego sozusagen.
Ja.
Ja, und wenn er so Sachen moderiert, so in die Richtung geht es auch, würde ich sagen. Also gewisser Humor, so ein bisschen queerer Humor auch. Mhm. Ja, jedenfalls spielen auch zwei Top-SchauspielerInnen mit, und zwar einmal Ranveer Singh, an der anderen Seite spielt dann die Gegenspielerin, ist Alia Bhatt, die man ja kennt aus Gangubai Kathiawadi. Und im Film geht es quasi darum, dass die beiden Familien sozusagen, also die Rocky ist total so flamboyant und ist total, da gibt es noch super viele Anspielungen, habe ich dann auch später nachgelesen, zu anderen alten indischen Filmen und Charakteren so seiner Jugend und lebt dann auch so, man könnte sagen, so douchey Playboy schon fast. Aber mit einem sehr, 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 sehr guten Herzen. Also der total Liebe ist ihm wichtig und so. Und jedenfalls schmeißt er sich dann an Alia Bhatts Charakter ran. Und die ist so eine Journalistin. Und und sie haben dann natürlich auch verschiedene Ansichten und so. Und man würde denken, die beiden, was ist das für ein Quatsch. So, aber geht auch in Richtung Rom-Com, by the way. Ne? Und Familie spielt natürlich auch für beide eine wichtige Rolle, weil die Familien haben auch total andere Ansichten und so. Und dann gibt es auch super viele Szenen, weil der Großvater, der war nämlich verliebt oder ist immer noch verliebt quasi in die Großmutter von ihr. Und ja, und dann treffen die sich so mal ein bisschen auf Dates für die Großeltern sozusagen. Und da passiert dann auch eine ganze Menge, weil ne, alle kommen von Geld und so weiter und so fort. Und dann wird das natürlich auch wieder auch gegeneinander aufgespielt. Und jedenfalls dann Kommt es halt
Eine
natürlich, dass sie sich verlieben.
intergenerationelle
Richtig,
Liebesgeschichte.
richtig. Und
Cute.
ist halt super cute gemacht und da wird auch eine ganze Menge erzählt und über diese Familiensachen und, ne, und also kulturell auch. Man muss sich ein bisschen kulturell auskennen, damit das natürlich noch tiefere Wirkung hat. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ich habe den Film in Indien gesehen, da gab es leider auch keine Untertitel für mich. Und ja, ich habe den Film trotzdem gut verstanden, auch ohne Untertitel.
Ja.
Und also es funktioniert auch. Und es hat wirklich echt, hat mich sehr gut unterhalten. Gab schöne Tanzszenen, schöne Songs drin. Es war witzig. Ich konnte sogar lachen auch, obwohl ich nichts verstanden habe an gewissen Stellen. Natürlich nicht so viel. Aber
Irgendwie ein tolles Erlebnis,
ja, ist auf
mag
jeden Fall
ich.
sehr interessant. Und ja, und wie man dann auch sagt, also in Deutschland ist es ja immer so mit Kindern ins Kino gehen, so, nee, alle waren mit ihren Kindern da, die, egal ob die 6, 2 Monate oder 14 waren. Es war auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, verrücktes Kinoerlebnis, was aber sehr viel Spaß trotzdem gebracht hat. Und dann auch die Leute dann laut Jubel zu hören und sowas, das war so eine, bei einem Freitagabendshow und das war schon echt sehr cool. Und wie gesagt, der Film ist auch echt schön gemacht. Also man hat sehr viel Spaß. Wer ein bisschen indisches Kino einfach nur ein bisschen mag, wer Romcoms mag, sollte sich den Film angucken. Es ist auf jeden Fall eine wundervolle Unterhaltung.
Findet Letterboxd auch 3,6, was eine sehr solide Wertung
Ich habe eine
ist.
4,0 gegeben, also eine 4 von 5.
4,5. Genauso gut unterhalten kann man sich von meinem nächsten Film fühlen. Auch halb indisch. Hallo. Polite Society von Nida Mansour. Lief bei Masala gerade schon vor vielen, vielen Monaten. War dann viel später tatsächlich im echten Kino. Und es geht um Ria Khan, Teenager und angehende Stuntfrau,
Das war
die
großartig,
dringend
ne?
ihre ältere Schwester vom Heiraten retten möchte. Denn
Das ist ja auch wieder
irgendwas.
Ritu-Aja
Ja.
spielt das ja. Und die war auch übrigens eine Barbie.
War eine Barbie. Genau, und in irgendwas ist irgendwie ein bisschen weird mit dem zukünftigen Ehemann und dessen Schwiegermutter. Irgendwie scheinen Geheimnisse zu lüften zu sein und
Get
Ria
out.
und ihre zwei
Get
besten
out. Get
Freunde.
out.
Total. Machen sich eben daran, diese Geheimnisse zu lüften und diese Ehe zu verhindern. Und das Ganze ist einfach irre lustig. Es ist super, super bunt. Es ist ein fantastischer Coming-of-Age-Film. Der macht Freude beim Sehen. Die Schwesternbeziehung fand ich richtig, richtig gelungen. Die Art und Weise, miteinander umgehen zum Beispiel. Weil natürlich ist sie keine besonders gute Stuntfrau. Wie ihre große Schwester unterstützt sie, macht die Videos für YouTube. Kein schlechtes Wort, sondern und es gibt eine ganz wunderbare Kampfszene zwischen diesen beiden Schwestern, die ich so schön surrealistisch fand. Ja, und immer wenn der Film so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, hat er mir besonders gut gefallen. Es gibt Zwischentitel, was ich auch mag bei Filmen. Ja, und auch sehr, sehr atmosphärischer Film, wie ich fand, insgesamt. Oder?
Ja, ich wie gesagt,
Du hast ja schon geraved.
mir hat der wirklich sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, also der war witzig, der hatte Humor, die Musik war super, die Choreos und die Art und Weise, wie das Ganze inszeniert wurde, so in diesem Martial Arts Style auch super. Und dann aber auch diese Horror-Elemente, die da drin sind. Das war halt irgendwie, hat er wie alles irgendwas, was aber alles ein
Ja.
sehr cooler Mix war.
Ja, mich haben tatsächlich so ein bisschen, also diese Get-Out-Horror-Elemente dachte ich dann zwischendurch so, oh, das ist mir ein bisschen zu geklaut. Das
Aber
fühle ich leider nicht
ist
ganz.
okay.
Und da gab es dann von mir so ein bisschen so Abzug in der Pflichtnote, aber die Q-Note ist super gewesen. Ich habe jetzt insgesamt 3,5 Sternchen gegeben. Letterboxd liegt im Durchschnitt mit 3,6 und ich glaube, es gibt auch Tage, die es 4,5 Sterne
Ich habe
geben
ja
können.
4,5 gegeben, ja.
Es ist, also das ist einfach, es ist ein schöner Film für so alle zwischen 12 und 82.
12 und 82, genau. Ich habe alle für sich abgeholt, glaube ich.
Ich glaube auch, das ist einfach unterhaltsam. Ich hätte danach gleich unendlich vielen Leuten empfohlen, die Englisch unterrichten zum Beispiel, weil es natürlich ja auch in UK spielt und da auch so eine schöne Sache eben ist, genau wie Rylane, fand ich auch diese stimmungsvolle ja, Londoner Atmosphäre eben einfängt und so weiter. Mochte ich super gerne, aber eben nicht super, super gerne,
Ist okay.
sondern es war einfach ein guter Film.
Aber bestimmt, weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, jetzt, wie viel Mission Possible bei dir kriegt.
Ja,
Okay, wir machen mal weiter mit dem nächsten Film, der wahrscheinlich auch nicht.
Wahrscheinlich hätte ich mir schon Impossible 3 von 5 gegeben. Ich kenne mich ja mittlerweile bei Actionfilmen.
Ich wollte nur sagen, du siehst relativ dicht bei. Für einen Film, den du eigentlich mochtest, den anderen. Aber gut. Gut, es geht weiter mit einem Film, den du wahrscheinlich auch nicht so sehr mochtest. Und zwar unser zweiter Teil vom Barbenheimer. Und zwar Oppenheimer. Kam ja auch dann raus. 3 lange Stunden geht dieser wundervolle Film.
3 hours of mansplaining.
Und es ist ja eindeutig, ich meine, worum es in diesem Film geht, um Oppenheimer und seinen Weg zur Bombe.
Und dann geht es aber auch noch 1,5 Stunden um Robert Downey Jr.'s Charakter. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, warum.
Ja, es ist so ein... Ganz knallhart und kurz und faktisch, 2 Juden haben Beef miteinander.
Ja, well. Ja, ob man muss noch irgendwas dazu sagen, außer es geht um die Bombe, nee, eigentlich nicht, ne?
Also inhaltstechnisch natürlich nicht. Ich muss sagen, ich durfte den Film oder konnte den in der Pressevorführung sehen in einem 70mm, in einer 70mm Version. Nicht in der 70mm IMAX Version, die es ja nur in Prag im Festland, im europäischen Festland gab. Und der gute Tino ist nämlich vorbeigefahren. Die sind mit ein paar Leuten nach Prag gefahren, irgendwie so zu 10 oder so, und haben dann geguckt.
Da hat sich ja einer gegönnt.
Cineasten. Wieso Leonberg? Also hat Leonberg kein 70mm? Das habe ich mich gefragt, weil Leonberg ist ja das größte IMAX der Welt. Wenn nicht sogar die größte Leinwand der Welt. Die ist ja Leonberg bei Stuttgart, glaube ich.
You tell me stuff, I don't know.
Ja, I'm telling you. Das ist die größte.
Warum nicht Leonberg? Weil kein Schwein weiß, wo Leonberg liegt, zum Beispiel.
Ja, ich finde es total verrückt, aber die sind die irgendwie so, ich weiß nicht, die sind Hersteller von irgendwas, deswegen ist das da.
Ich gönne das. Ich finde, Tschechien ist auch so ein aufstrebendes Filmland, die haben sich das verdient.
Ja,
aber hat Tino erzählt, ob das jetzt irgendwie ein schlagartig mega Unterschied gewesen war, 70mm IMAX versus 70mm?
Es gibt ja immer bei diesen ganzen Nolan-Fans und so, die machen ja zu jedem Nolan-Release oder zu vielen IMAX-anderen Releases auch so eine Übersicht. In welchem IMAX, mit welchem Projektor du was siehst. Zum Beispiel ja im IMAX im UCI, das ist ja einfach nur ein Laserprojektor, damit siehst du ja auch nicht alles, was zum Beispiel 70mm wäre. Aber da siehst du halt genau richtig, wo es abgeschnitten ist und so. Ist ganz interessant auf jeden Fall. Das ist, am Ende des Tages hat man halt nur mehr Breitwand beziehungsweise Hochwand.
Ja, was ich nach wie vor immer noch super interessant finde, dass ein Film, der um einen Physiker geht, der die krasseste Waffe aller Zeiten entwickelt, und dann um ein politisches Courtroom-Drama, dass der so einen ästhetischen Mehrwert braucht überhaupt. Und ich weiß auch zum Beispiel bis heute nicht, ich fand dramaturgisch, fand ich den ästhetischen Mehrwert irrelevant. Dieses Schwarz-Weiß versus Braun, diese Zeitsprünge und so weiter. Dramaturgisch eher verwirrend als klärend. Und wenn du ein Biopic machst, wieso willst du die Leute verwirren? Also,
ja,
außer weil du halt Christopher Nolan bist und die Leute immer verwirren möchtest, und das ist halt dein Jam.
Ich fand, das war der langweiligste Christopher Nolan-Film.
Kleiner Atombombenwitz, ich weiß, sollte man nicht tun. Ja, manchmal passieren mir solche Opas, tut mir leid.
Und auch ich wurde mehrfach auch von Nicht-Deutschen gefragt, wie ich das fand, als sie gesagt haben, ja, wie war das hier, als er gesagt hat, ja, ich hätte die Leute die Bombe ein bisschen auf Deutschland geworfen und so.
Ja, so sein, außer ja, yes, ist total verständlich.
Ja. Ist schon schon krass, also ob ich das so, weil allgemein sagt er ja, das ist ja im Gegensatz zu quasi Japan. Im Japan war scheiße, aber Deutschland wäre okay. Finde ich auch.
Japan hat ja auch keine gehört, den Holocaust nicht war.
Ja, ich weiß, aber finde ich trotzdem eine schwierige Aussage.
Pass auf. In dem Film gibt es viele schwierige Aussagen. Die schwierigste Aussage ist, dass er sich eigentlich nicht mit der Atombombe auseinandersetzt, sondern nur mit Größenwahnsinn von Männern. Und selbst das macht er nicht ordentlich. Die Frauenfiguren sind eine Zumutung. Atmosphäre finde ich in Ordnung, brauche ich aber nicht 3 Stunden lang. Also wirklich. Und ich mag auch wirklich nicht, dass ich diese halbe Stunde Bombenbau, diesen Bombentest, dass ich da so gefesselt von war. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht dahin manipuliert werden. Und das macht der Film. Er macht es durch irgendwie wie er aussieht, wie er klingt, und Musik natürlich ganz krass, mich dahin zu manipulieren, dass ich gespannt bin, ob die Bombe funktioniert oder nicht. So, das finde ich unangenehm manipulativ.
Ja, kann ich verstehen. Wissenschaftliches Experiment, wenn das, sag ich mal, wie Champagnerkorken hier so wäre nach dem Motto, dann wäre das wahrscheinlich interessanter für dich gewesen, aber deswegen.
Naja, pass auf, weil es ist einfach, ich finde, du kannst halt die Ästhetik der Bombe nicht lösen davon, was sie dann ein Jahr später tut.
Ja, ich bin
und der Film löst es, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Na klar, gibt es einen ganz kurzen Moment, wo die Leute schmelzen, so wie er es sich vorstellt, aber es ist nicht mal annähernd zu vergleichen mit dem, was die Bombe tatsächlich getan hat. Mhm. Wenn in seiner Vorstellung etwas schmilzt versus echte Leute auf den Straßen Hiroshimas schmelzen.
Mhm. Ja.
Also, Leute. Also das,
genau, also es ist halt viel zu viel. Also ich verstehe nicht, wieso, wenn ein visionärer Regisseur wie Christopher Nolan ein Biopic macht, tut mir leid, da ist alles, die ganze Kreativität, die dieser Mensch hat, geht für mich verloren, meiner Meinung nach.
Genau, und dann muss er sich halt irgendwie in so ästhetische Entscheidungen treffen, die nicht zur Aufklärung, sondern zur Berührung beitragen. Und deswegen, nee. War nicht mein Film des Jahres. Bei mir gab es nur 3 von 5 Sternen.
Ich war auch, glaube ich, nur 3,5 oder so. Also mehr storytechnisch. Also ich fand, er sah super aus. Es ging mir, also ich muss sagen, Creator fand ich für mich persönlich, für meinen Geschmack besser, also aussehenstechnisch. Aber die gewisse Cinematografie, die dahinter liegt bei Oppenheimer, ist schon ziemlich cool gewesen, muss ich auch sagen.
Genau, und weil alle, weil das eben so ein intellektuellen Applausfilm dann sein darf, kriegt er auch 4,3 Durchschnittsbewertungen bei Letterboxd.
Mhm. Aber zu viel, also ich finde, Barbie war besser.
Ja, weil es stimmiger war. Barbie ist stimmiger einfach. Mhm. Oppenheimer ist nicht stimmig.
Mhm.
Und dafür aber sehr lang.
Ja. Okay.
Viel kürzer, viel stimmiger.
Obwohl Eternal.
Obwohl Eternal. The Eternal Daughter, ich weiß gar nicht, ob es die ewige Tochter ist auf Deutsch. Kein Kinofilm hat bei uns gar nicht in die Kinos geschafft, sondern ist gleich bei Paramount Plus gelandet, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil ich ehrlich gesagt befürchtet hatte, ich werde ihn gar nicht mehr sehen. Und zwar Joanna Hux, glaube ich.
Ist ohne S, oder?
Inoffizieller dritter Teil der Tourist-Reihe. Weil es geht in dem Film um eine Autorin / Drehbuchautorin, die mit ihrer Mutter in ein großes Anwesen fährt, das früher der Familie der Mutter gehört hat und jetzt ein Hotel ist, um dort einfach ein bisschen Urlaub zu machen, um ein bisschen zu schreiben, aber gleichzeitig auch, um so Familiengeheimnissen auf die Spur zu kommen. Aber je mehr die Familiengeheimnisse gelüftet werden, desto krasser wird die Nebelstimmung und die Mysterium um dieses Anwesen herum, wo seltsamerweise irgendwie gefühlt gar keine anderen Gäste sind. Und dann geht auch noch der Hund verschwunden.
Das gute Tier.
So viel gutes Gothic. Und jetzt kommt der Grund, warum ihr den Film wirklich schauen sollt. Sowohl Mutter als auch Tochter werden von Tilda Swinton gespielt. Doppelpackung Tilda Swinton quasi. Große Freude meinerseits. Ich persönlich fand, es war genau die Art von Horror, die ich gerade noch so ertrage. Nämlich so ein bisschen Psycho, aber auszuhalten. Stimmung ist super, Setdesign ist super. Inhaltlich hat mich der Film am Ende auch irgendwie abgeholt. War auch gut. So. Ich fand, das ist ein ausgezeichneter Film für so einen Herbstabend, wenn es draußen ein bisschen stürmt und man hat mal so 100 Minuten Zeit und will sich irgendwie ein bisschen Arthouse gönnen, aber nicht so viel. Dann ist das genau der richtige Film für euch.
Dann? Vielleicht hast du
ich habe 4 Sternchen gegeben. Ich habe auch so Gänsehaut gekriegt zwischendurch. Und bei Letterboxd hat er nur 3,3. Ich glaube, es ist der von den Filmen, die wir heute euch mitgebracht haben, der mit der schlechtesten Bewertung, interessanterweise. Ich habe gar nicht nachgelesen, warum. Ich weiß
nicht. Ich habe auch gerade zufällig bei IMDb nochmal geguckt. Das war der schwächstbewerteste Film von Joanna Hogg.
Ich fand ja Tourist 2 nicht so gut. Ist es überhaupt Tourist?
Nee,
Tourist?
Souvenir.
Nee. Souvenir. Ich muss irgendwas mit Tourismus. The Postcard, The Souvenir, Tourist, The Hotel. Something like that. Ja, aber ja, gut, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe alle 3 Teile gesehen und mir hat der am besten gefallen. Aber auch, weil die anderen beiden waren mir dann fast ein bisschen zu artsy. Ja, und ich war bei Teil 1 war ich krank und bei Teil 2 war ich müde. Und das ist dann, ich finde, das kann manchmal echt wirklich, ich finde, wenn du so einen schwierigen Film guckst, wo du so eigentlich auch ganz viel verstehen musst, was die Regisseurin über ihren eigenen Schaffensprozess sagen will, wo du ganz genau aufpassen musst, was gerade im Bild passiert, weil das möglicherweise auf etwas anspielt, was vor 60 Minuten gelaufen ist, dann musst du fit sein.
So ist
und
es.
Bei Eternal Daughter brauchst du das nicht. Also kannst natürlich, also ich finde, da werden die Elemente, auf die du achten sollst, oft genug wiederholt, sondern dass du es checkst. Was ich sehr angenehm fand.
Message.
Weil dann kannst du dich ein bisschen mehr auf diese Mystery-Nebel-Haunted-House-Stimmung einlassen.
Okay. Ja. Ja, kommen wir zu meinem nächsten Film. Und zwar, hey, jetzt kommen die Ninja Turtles.
Super starke Hero Turtles.
Immer auf der Lauer.
Immer etwas schlauer.
So ist es.
Und es ist Duck und Duck.
Nee, das war schon richtig hier. Frank Zander. Frank Zander hat das gesungen.
Seth Rogens Teenage Mutant Hero Ninja Turtles.
Ja, der hat aber nur das Drehbuch gemacht, weil Jeff Rove hat die Regie geführt mit Kyle Spears zusammen. In diesem 1 Stunde 40 Minuten sehr cool aussehenden Film. Ich war sehr begeistert. Mir hat der Trailer schon ganz viel Spaß gemacht. Und
yeah,
die Turtles sind einfach absolut lustig. Coole Stimmen, die da am Start sind. Die Sachen, die sie machen, super geil. April O'Neil ist super witzig. Dann Seth Rogen und John Cena sind ja auch Rocksteady und Bebop.
Ach,
also, ist schon sehr, sehr cool dabei. Jackie Chan ist Mr. Splinter, Meister Splinter. Ja, und Dings hier, wie heißt sie? Naja ist Wingnut. Das ist so eine Creature.
Das ist einer der Gründe, warum ich den bis heute nicht gesehen habe. Der lief in ganz wenigen Kinos in Berlin in OV oder OMO.
Im Uzi lief.
Und es war auch im Sommer. Da waren wir ja alle unterwegs.
Ja, Ice Cube ist dabei, Paul Rudd ist dabei, alle sind dabei, alle coolen Charaktere.
Alle eure männlichen Freunde sind dabei. Ja. Aber die...
Rose Byrne ist auch dabei.
Wer spricht denn die Turtles?
Die Turtles spricht Micah Abbey, Shaman Brown Jr., Nicholas Cantu und Brady Noon.
Ist Micah Abbey der von Dope?
Ist der von Dope?
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Der ist von Grey's Anatomy.
Whatever.
Unbekannt.
Ja.
Aber jedenfalls, Maya Rudolph ist auch dabei, also viele auch coole Stimmen. Ja, jedenfalls, der Film dreht sich halt um die so ein bisschen die Turtles, die sind so ein bisschen so Bunker-Menschen. Die mussten ja unter der Erde bleiben, weil alle gegen sie, weil alle sagen würden, ey, what's that? Und dann sind sie ja in Gefahr. Und naja, aber dann kommen sie doch raus, lernen, es gibt doch Menschen, die sie cool finden und Bock haben auf sie. Und ja, dann versuchen sie natürlich, sag ich mal, positiv im Limelight zu stehen hier und quasi den Bösewicht, den wir hier haben, zu besiegen. Und das ist nämlich super fla. Ice Cube spricht den.
Ich bin so, ich will den Film unbedingt noch sehen. Ich hoffe, dass der demnächst mal irgendwo kommt, wo ich ihn
Paramount. Ein Paramount-Film bist du doch.
Ja, müsste demnächst kommen. Mhm. Dungeons and Dragons ist jetzt auf Paramount Plus, wenn ihr nochmal.
Jetzt erst. Hat ewig gedauert.
Ja, also heißt, ist genauso flashy trashy, wie der Trailer aussah.
Ja, macht genau. Spaß. Sieht super aus, ist super witzig.
Ist ein gutes Gegengift gegen die anderen beiden Turtle-Filme, die wir davor bekommen haben.
Auch
mit den Super-Pumper-Turtles.
Ich finde auch kindgerecht, ist ja auch ab 6 freigegeben, also kann man auch mit den Kids gucken, ist jetzt kein düsterer Film. So. Macht einfach Laune. Also, guckt da rein, Leute. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, auch 4 Sterne von 5 gegeben. Und was sagt Letterboxd allgemein?
3,8. Was finde ich, also so gut wie Mission Impossible, Leute. Ihr könnt ja ein bisschen abwägen,
so
welche Art von Action ihr wollt.
Genau.
So, mein letzter Film ist das Gegenteil von Action. Ich habe als
letzten Film den. Fallende Blätter sind doch voll Action.
Ja, Fallende Blätter. Ich bin auch bis heute nicht ganz dahinter gestiegen, warum der Titel so heißt.
Oh, eindeutig nicht verstanden, ey. Mann.
Hat es nicht gezeigt. Irgendjemand muss mal mit mir darüber reden,
warum
der Film Fallende Blätter heißt.
Ja, erzähl. Worum
geht's? Akigaru Smackys Film, nachdem er eigentlich keine Filme mehr machen wollte, hat er sich Gott sei Dank doch noch einmal an einen Film gewickelt mit einem fantastischen Kinoplakat. Weil die beiden HauptdarstellerInnen im Kino sitzen und hinter denen ein Hund. Was ich süß. Mhm. Ich liebe Hunde in Filmen. Ich finde, das macht mir immer Freude. Mhm. Der Film, ich habe interessanterweise, als ich mich vorbereitet habe, die Sendung aufgeschrieben, worum es in dem Film ging. Und dann dachte ich so, interessant. Das war für mich überhaupt nicht wichtig, worum es in dem Film ging. Weil Ja, dazu komme ich gleich. Worum geht's? Es geht um eine Liebesgeschichte, die immer wieder ins Stocken gerät. Und zwar erzählt werden die Schwierigkeiten und leise und schönen Momente im Leben zweier Menschen, die eher im Niedriglohnsektor ohne Sicherheit arbeiten. Sie ist am Anfang des Filmes, arbeitet sie in so einer Art Metro und er macht irgendwas auf dem Bau. Was genau, könnte ich euch jetzt auch gar nicht sagen. Und die beiden begegnen sich zum allerersten Mal in einer wunderschönen Karaoke-Szene. Super, super. Also vielleicht eine der besten Karaoke. Ich finde, es gibt einfach wirklich sehr viele gute Karaoke-Szenen da draußen. Gehört in die Top 5 Karaoke-Szenen. Später dann im Café begegnen sich nochmal. Sie gehen gemeinsam ins Kino und alles scheint möglich, aber nichts ist einfach. Denn er ist Alkoholiker und sie eigentlich ganz gern allein. ja, und wie sich diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden entwickelt, fand ich schon wirklich wunderschön, aber ich mochte auch die Szenen zwischen den Figuren und ihren Freunden zum Beispiel total gerne, wie die sich begegnen. Mhm. Die Dialoge sind der Wahnsinn. Also ich fand die so pointiert und teilweise so, also, so gestochen, scharf, unnatürlich, aber auf so eine schöne Art und Weise. Dass man danach wirklich denkt so, ach toll, was der gerade gesagt hat. Ich finde gar nicht so oft in Kinos, ich habe schon auf so einem langen Mal zum ersten Mal wieder einen Film auf Deutsch gehört, obwohl er eigentlich eine andere Sprache hat. Vielleicht hat das auch echt dazu beigetragen, dass ich den Film so geliebt habe. Dann ist der Film irre langsam.
Das wollte ich gerade fragen, nämlich, hat das
super langsam, super langsamer Film. Es gibt auch keine Smartphones, obwohl der in der Jetztzeit spielt, der Ukraine-Krieg zum Beispiel kommt drin vor, aber Smartphones nicht. Es wird sich einfach viel Zeit genommen. Es gibt zum Beispiel mehrere Szenen, in denen sie in der Bahn sitzt und aus dem Fenster schaut. Und das ist aber überhaupt nicht nervig oder undynamisch, sondern es trägt dazu bei, dem Film so eine Stimmung zu geben. Und dann begegnen sich die Figuren eben auch auf dieser sehr langsamen Art und Weise. Und es gibt auch einige wunderbare, emotional super mit dem Film mit. Es gibt so zwei Oh-No-Momente, wo der Mann vor uns im Kino wirklich sagt, nein! Und dann dachte ich so, ja, krass. Also das, ich fühle das auch gerade sehr stark, das ist das Nein. Also der Film hat mich ganz arg bewegt. Er war so ganz selig danach. Dachte so, was für ein wunderschöner Film, sowohl wie er ausgesehen hat, als wie auch erzählt wird. Die Geschichte dahinter ist toll, auch weil solche Art von Figuren natürlich gar nicht so oft im Kino vorkommen. Und dann mit so einer, so einem würdevollen Anmut, der Schönheit, nenne ich das mal, porträtiert werden. So, und es ist auch, es gibt wahnsinnig viele so Gestalten, die völlig abgehalftert in Bars rumsitzen. Und man hat überhaupt gar kein Mitleid, weil wie Figuren dargestellt sind, wollen sie dann Mitleid auch nicht. Und das fand ich alles sehr, sehr erfrischend. Und habe ich auch noch nie einen Aki Kaurismäki-Film gesehen. Bin aber wahnsinnig hooked. Ich habe mir gleich aus der Bibliothek erstmal was ausgeliehen, weil ich mochte diesen Stil unfassbar gerne. Dieses Ausgeleuchtete, zwischendurch sah es aus wie ein Caravaggio-Gemälde, so von Licht und Schatten. Also wirklich. Richtig, richtig, richtig tolles Kinoerlebnis. Hm. Ist bisher, glaube ich, der und Decision to Leave machen gerade so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen. Film des Jahres für mich.
Ach, so ist das also.
So ist das also. Decision to Leave war schon dieses Jahr im Kino bei uns, ne?
Das war schon, aber der war ja schon, war der nicht schon nominiert?
Er war nicht nominiert, er wurde gesnappt. Naja, stattdessen hat so ein komischer Kriegsfilm gewonnen.
War das nicht Argentinien 85, 95? 88, 95?
Nie gewonnen hat im Westen nichts Neues.
Als International Feature? So.
Als International Feature.
Ich dachte, Argentinien hat gewonnen, aber gut.
Nein.
Okay.
So, und dein letzter.
Mein letzter kommt wieder aus Indien. Und zwar geht es um Jawan. Der zweite von drei Shah Rukh Khan-Filmen dieses Jahres. Und zwar den ersten.
Ganz lange nicht da und dann kommt er zurück mit.
Ah, ja.
Serving you.
All the Shah Rukh Khan-ness. Ja, genau. Ratatatatat. Jedenfalls, Jawan ist der zweite, bedeutet sowas wie jung oder in diesem Falle Soldat. Es geht in diesem Film um es mal ganz kurz zu fassen, um die Ungerechtigkeit der Gesellschaft, beziehungsweise auch wie wichtig es ist, den Finger zu benutzen. Weil in Indien wählt man mit dem Finger.
Ah. So.
Ja, jedenfalls Genau, der Film dreht sich um, der hat Shao Kahn eine Doppelrolle sogar. Also, es gibt den zweimal.
Wie bei The Eternal Daughter.
Ja, ne? Einmal als Vikram Rator, der ein Ex-Commando ist, das ein, also bevor er quasi einen Sohn bekommen hat. Jedenfalls, Vikram Rator ist quasi die Vaterrolle sozusagen, die er einmal spielt, und das seine, an seiner Seite Deepika Padukone, die sehr, sehr cool ist, auch immer in allen Rollen, in der sie ist. Und dann gibt es nämlich den Sohn, der Azad heißt, und der ist, und wird natürlich auch von Shah Rukh Khan gespielt.
Es ist ja wirklich 1:1, Jonah Hook. Mhm.
Richtig, genau. Eindeutig, eindeutig. Ja, und jedenfalls ist der Sohn dann, der ist der Gefängniswärter für ein Frauengefängnis. Und da hat er dann natürlich, weil seine Mutter dort eingesperrt wurde und durch politische Machenschaften und so weiter und so fort, kam es dazu, dass er da in dem Gefängnis dann Wärter wurde und mit den die Frauen sich genommen hat sozusagen und die dann mit denen dann für Recht und Ordnung gesorgt hat sozusagen.
Moment, warte mal, stopp. Er hat sich die Frauen genommen, mit ihnen für Recht und Ordnung gesorgt?
Ja, er hat dann eine Frauentruppe ausgewählt, so von unschuldig verurteilten Frauen in diesem Falle.
Er hat sich sozusagen seine eigene Amazonenmannschaft auch gewonnen.
Richtig, genau. Und hat dann da, er war gesagt. Sozusagen the brain, und die Frauen haben natürlich geholfen mit ihren Skills, genau, die sie haben. Weil eine Hackerin dabei ist und sowas alles, ne? Und
klingt wild.
Ist auch wild, ist richtig wild. Es ist großartig auch. Also wirklich sehr, sehr schön gedreht. Es war von Atli, heißt der Regisseur, der eigentlich kommt aus dem Südindischen, und der hat hier seinen ersten Hindi-Film gemacht. Und dieser Film war wirklich grandios. Hat auch Pathan hat ja schon alle Rekorde gebrochen im Januar. Jetzt hat der Film nochmal alle Rekorde gebrochen. Also an Box-Office-Einnahmen und so weiter und so fort. Und am schnellsten das und das und dies. Und ja, ganz, ganz großes Kino.
Hier die entscheidende Frage. Shah Rukh Khan baut sich eine Frauenmannschaft auf. Ja. Schafft der Film den Bechdel-Test?
Ja, definitiv.
Okay.
Hundertprozentig.
Also heißt, sie haben Namen und reden mit ungefähr 30 Sekunden über was anderes als Shah Rukh Khan.
Ja, ja.
Okay, cool.
Ja, ist definitiv. Also ist sehr, sehr, sehr guter Film, fand ich auch. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Auch zum Beispiel, was auch zu erwähnen ist, deutsche Kameratechnik am Werk, weil es gibt ja den, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ich hab den vergessen, irgendwas mit F.
War's. Michael Ballhaus.
Nein, irgendwas mit F war. Der hat nämlich eine Kamera, eine Action-Kamera sozusagen entwickelt. Also die macht auch nur dieser Typ. Und der hat auch schon in sehr, sehr vielen Filmen die zum Einsatz gebracht, und um da sehr, sehr dynamische Action-Szenen zu drehen. Und die wurde auch dort für diesen Film eingesetzt. Und haben in vielen Teilen Indiens gedreht. Es war alles sah ziemlich cool aus. War eine sehr gute Stimmung, Songs war geil. Diesmal im Kino, im deutschen Kino, im IMAX, haben die Leute vorne im IMAX getanzt.
Ach geh.
Doch, ausgerastet.
Na finally. Ja. Ich war ja in Stop Making Sense und dachte, ich sitze, also wirklich, deutsches Publikum. Aber es war dann wahrscheinlich.
Ja. Es war wirklich sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht, und die Leute sind mitgegangen. Es war, glaube ich, mit die beste Stimmung, die wir jemals hatten, würde ich behaupten.
Nice.
Deswegen. Schön. War wirklich sehr cool, den am Eröffnungstag zu sehen. Und Shah Rukh Khan hat sogar Masala Crowd gerepostet.
Ach geh, auf Twitter. Das ist aber ein kleiner Adelstitel, den er hier empfangen hat. So.
Ja, das SRK Universe, also die Fangruppen, die haben natürlich mitgeholfen, dass er sieht und so, aber er hat dann geschrieben, Berlin hier, ich liebe euch, so nach dem Motto, schön, tanzt weiter, schickt mir noch mehr Tanzvideos und so. Und
ging danach eure Followerzahl hoch?
Nicht so, wie man jetzt denken würde, aber es war schon ganz cool auf jeden Fall.
Oh, da freue ich mich immer für euch. Ja, danke. Das ist schon ein bisschen, das ist schon sweet.
Ja, es war schon sehr sweet. Da hat man sich auf jeden Fall sehr gut gefühlt, dass King Khan hier ein...
Dafür macht ihr das.
Genau. Und jedenfalls, Film auch wirklich super, wirklich mit der sehr, sehr guten Message, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, und auch natürlich die Twists nicht und so weiter und so fort. Deswegen kann man reingucken, ist natürlich auch wieder 169 Minuten lang, aber es lohnt sich wirklich. Also ich war echt sehr, sehr positiv, hatte Bock drauf, und auch Leute, die, wie gesagt, eigentlich nicht so viel mit indischen Filmen zu tun haben, den geguckt haben, fanden auch, war ein sehr, sehr unterhaltsamer, actiongeladener und aber auch mit einer sehr guten Message gefüllter Film.
Willa? 3,4 von Letterboxd gibt es nur.
Bei mir gab es 4, glaube ich, 4 von 5. Ja,
ihr seht, es war ein sehr abwechslungsreicher Sommer für uns. Wir haben viele gute Dinge gesehen. Das Kino ist nicht tot.
Nein.
Es lebt und pulsiert. Und wir treten jetzt in die heiße Phase des letzten Quartals ein. Und da passieren noch ein paar schöne Dinge im Kino, würde ich sagen. Ich bin so gespannt auf Killers of the Flower Moon. Ich finde, es war der beste Kinotrailer seit langem.
Echt?
Ja, ich fand den Trailer sensationell.
Mhm, okay.
Also wirklich so. Ich bin sehr gespannt. Gut, meine Lieben. Alright. Wir hören uns beim nächsten Mal, wann das sein wird.
Hoffentlich spätestens 2 Wochen.
So wie ich das jetzt mitbekommen habe, eher nicht.
Hey, hallo. Ich mache extra Zeit für dich.
Geht ins Kino, meine Lieben. Schaut Fernsehen.
Aber es könnte sein, liebe Leute, dass wir das auf Montag jetzt verschieben können, weil Montag eigentlich mal ganz gut passt.
Ja, und ich habe ja Zeit. Obwohl, das stimmt ja gar nicht. Nächste Woche fängt mein Praktikum an.
Ah. Und da ist wieder weg mit der Zeit. Oh.
Schubsti. Egal.
Egal, aber vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Und lasst uns auch in den Kommentaren wissen, was euer Favorite-Film des Sommers war und welchen ihr vielleicht, nachdem wir euch jetzt hier den Mund wässrig geredet haben, vielleicht welchen wollt ihr euch angucken. Macht's gut. Tschüssi.
Au revoir.